Ja, ihr lieben Geschwister, schön euch zu sehen und euch wahrzunehmen, zu hören, wenn ihr so die Lieder mitsingt. Ich muss mal gerade meine Brille rauspopeln, damit ich besser sehen kann. Ich lege das mal gerade hin. So, also zunächst mal herzliche Grüße von den Geschwistern aus Balingen. Wir haben wieder Kanzeltausch. Das ist jetzt tatsächlich in einem halben Jahr dreimal vorgekommen. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Früher hat das manchmal Jahre gedauert, bis das mal so passiert ist. Und jetzt geht das ein bisschen flotter. Das ist ja auch gut. Und was machen wir denn in 5 Wochen miteinander? Wer weiß das schon? Heute in 5 Wochen, 14. Juni. Wurde das schon bekannt gegeben, ne? Genau, der gemeinsame Gottesdienst auf dem Rossberg, genau, da sind wir miteinander. Carsten, der Männerchor wird dreimal singen. Hast du schon mitbekommen, ne? Jetzt von mir, genau. Genau, da freuen wir uns drauf, dass wir da Gottesdienst feiern dürfen. Eine ganz wunderbare Geschichte. Es kann sein, dass ich beim Predigen ab und zu mal die Stimme ein bisschen verliere. Wir hatten Mitte April eine Gemeindefreizeit in der Schweiz und wir haben dann ein kleines Geschenk mit nach Hause genommen. Das war so eine kleine Grippewelle. Alle 50, die so dabei waren, sind alle krank geworden durch die Bank. Und das Überbleibsel hängt noch so ein bisschen hier in meinen Bronchien. Deswegen, es könnte sein, dass man das so ein bisschen mitbekommt. Ja, die Ellen hat schon den Text gelesen. Herzlichen Dank dazu. Ich werde aber den Text noch einmal lesen, und zwar aus einer Übersetzung, die mir dann wieder ein bisschen vertrauter ist. Wenn man mal gewohnt ist, Luther zu lesen, dann liest man einfach immer das Gleiche. Und es schadet ja nichts, wenn wir ein Bibelwort zweimal hören, oder? Ja, ich spüre es zaghaft, ja. Genau. 4. Mose 9, die Verse 15 bis 23. Und an dem Tage, da die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte eine Wolke die Wohnung, die Hütte des Gesetzes, und vom Abend bis zum Morgen stand über der Wohnung wie ein feuriger Schein. So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte und bei Nacht ein feuriger Schein. So oft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf, und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Nach dem Wort des Herrn brachen sie auf, und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, solange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter. Wenn die Wolke auf der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf nach dem Wort des Herrn. Wenn die Wolke da war vom Abend bis zum Morgen und sich dann erhob, so zogen sie weiter. Oder wenn sie sich bei Tage oder bei Nacht erhob, so brachen sie auch auf. Wenn sie aber 2 Tage oder einen Monat oder noch länger auf der Wohnung blieb, so lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Und wenn sie sich dann erhob, so brachen sie auf. Denn nach des Herrn Befehl lagerten sie sich, und nach des Herrn Befehl brachen sie auf und beachteten so die Weisung des Herrn, wie er sie durch Mose geboten hatte. Lieber Herr, ich stelle mir das schon ziemlich heftig vor. Man hatte sich an irgendwas gewöhnt und dann geht's wieder los. Die Lebensumstände ändern sich. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer derjenige bist, der voranzieht, der vorangeht. Ich bitte dich, dass du uns segnest beim Hören des Wortes. Hilf du mir, die richtigen Worte zu sagen. Wir wollen dich ehren, und ich danke dir für meine Geschwister, für all die netten Gesichter, die ich sehen darf, dass wir mit dir und in dir Gemeinschaft haben, denn du bist mitten unter uns, Jesus Christus. Amen. Amen, ja. Liebe Geschwister, ich nehme euch heute mit in die Wüste. Also ich schicke euch nicht in die Wüste. Manchmal möchte man ja einen Menschen so in die Wüste schicken. Kennt ihr vielleicht, ne? So, da wo Pfeffer wächst und so weiter. Wir gehen gemeinsam in die Wüste und werfen einen Blick auf Israel, das ja 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist. Und dahinter möchte ich euch natürlich einen geistlichen Impuls vermitteln. Und dieser Impuls hat es mit Wüstenerfahrungen zu tun und wird auch für dein Leben wichtig sein. Das Thema lautet: Gott ermutigt euch zum Aufbruch in der Gemeinde. Gott ermutigt euch zum Aufbruch in der Gemeinde. Klammer auf. Aufbruch ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Was ist denn mit irgendetwas, was sich nicht mehr bewegt? Wie nennt man das? Stillstand und dann irgendwann Tod, ne? Genau, Tod. Richtig. Ja? Dass wir das nur mal so vor Augen haben, ne? So Stillstand. Stillstand bedeutet dann auch Rückbewegung und irgendwann ist da der Tod. Die Wüstenwanderung Israels beginnt mit dem Auszug aus Ägypten. Geschichte, die ihr alle sehr gut kennt, in der Sonntagsschule, Teenie-Kreis, Jugendkreis, Seniorenkreis, manchmal in der Predigt. Und der Auszug aus Ägypten ist wiederum ein Bild für die Bekehrung eines Menschen. Bevor es zum Auszug Israels kommt, da findet ein geistlicher Kampf statt. Es gibt keinen Aufbruch ohne Widerstände. Deswegen haben wir ein großes Problem damit, uns zu verändern. Oder auch, dass Gemeinden sich verändern, Gemeinden sich entwickeln. Es gibt keinen Aufbruch ohne Widerstände, ohne geistlichen Kampf. In unserer Geschichte ist es ein Ringen Gottes um das Volk Israel. Es ist ein geistlicher Kampf, der um Israel entbrennt. Und dieses Ringen lässt sich gut in 4 Etappen beschreiben. Da ist zunächst mal die Aufforderung des Pharaos, lass meine Leute gehen. Die Aufforderung Gottes zu, da war schon richtig, zu Pharao, lass mein Volk ziehen, lass es los, lass mein Volk aufbrechen, es ist mein Volk. Dann hätte der Pharao ja sagen können, oh ja, Gott, du bist schon groß und mächtig, kein Problem, sie dürfen sofort losmarschieren. Aber dann kommt der Widerstand, denn der Pharao hat sich ja auch dran gewöhnt. Ne? Da gab es ja genug Leute, die Stroh gesammelt haben und Ziegelsteine gemacht haben. Die ganze Wirtschaft florierte aufgrund der israelischen Sklaven. So. Also unterdrückt er das Volk, weil er sich denkt, wenn die Muße haben, über Gott nachzudenken, dann arbeiten die zu wenig. Nichts mit 35-Stunden-Woche und so. Die müssen jetzt wirklich, ja, also Anfechtung, Druck, geistlicher Kampf und dann auch natürlich Zweifel im Volk. Mose, Mose, kannst du uns nicht einfach hier in Ruhe lassen? Und dann greift Gott ein. Diese 10 Plagen und Gott sagt, ich bin der Souveräne, ich bin der Herr. Und diese 10 Plagen richten sich gegen die Götterwelt Ägyptens. Letztlich kann sich ihm, dem lebendigen Gott, keiner entgegenstellen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das steht irgendwo im Römerbrief. Ne? So, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. So, und dann marschiert das Volk los, es bricht auf. Jetzt sagt ja Gott, ich will mein Volk jetzt nicht über Gaza laufen lassen, das geht so schnell, dem könnten sie ja wieder zurückkehren. Und dann stehen sie plötzlich vor dem Schilfmeer. Wenn das Rote Meer grüne Welle hat, dann ziehen wir durch. Kennt jemand das Lied? Ja, hat man früher mal gesungen, ne? Wenn das Rote Meer... Ich will das jetzt nicht mit euch singen. Ich habe letzten Sonntag in meiner Gemeinde 2 Lieder mit der Gemeinde während der Predigt gesungen. Wollte mal testen, wie flexibel sie sind. Jetzt stell dich vor, vorne ist das Meer und hinten der Pharao mit seinen Kriegsleuten, 600 Streitwagen, die machen mächtig Staub. Der Weg ist abgeschnitten, die Situation ausweglos. Herr, wohin hat uns denn das Vertrauen zu dir geführt? Hätten wir uns mal nicht bewegt, dann wäre doch alles in Ordnung. Wohin sind wir aufgebrochen? Sieht so etwa Gottes Fürsorge aus? Wir dachten, du bist der Gott, der uns sieht, der alles neu macht. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Nun gut, Gott führt sein Volk durch das geteilte Meer, die Wellen schlagen hinter Israel zu, die Vergangenheit in Gestalt der ägyptischen Streitwagen ersäuft in den Fluten. Es gibt keinen Weg mehr zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet, wie geht's weiter? Stille sein. Oh, ja, stille sein in so einer existenziellen Situation ist gar nicht so einfach. Denn ich weiß ja eigentlich ganz genau, wie Gott es machen sollte. Ich weiß doch eigentlich auch ganz genau, wie Gott meine Gemeinde verändern soll. Ja, habt ihr ja auch meine Vorstellung als Pastor, wie soll die Gemeinde in Balingen sich entwickeln? Was habe ich noch für Ziele in den 3,5 Jahren, bis ich in den Ruhestand gehe und so weiter? Ne, also Gott, du weißt Bescheid, ich habe schon einen Plan für dich gemacht. Ne? Wir sind uns einig, oder? Auch um dich und mich hat so ein Ringen stattgefunden, der Widersacher, der Feind, der Satan, will nicht, dass Menschen zu Jesus Christus umkehren und durch den Heiligen Geist zu Kindern Gottes wiedergeboren werden. Das ist übrigens unser Auftrag. Ja. Doch Jesus hat in deinem Leben, er hat in meinem Leben den Sieg davon getragen. Und dieser Sieg, und jetzt werde ich ein bisschen paulinisch, dieser Sieg ist das schon jetzt die vollkommene Erlösung in Jesus. Schon jetzt bist du vollkommen erlöst, Ralf. Amen, ja, genau. So, und das ist der geistliche Aufbruch, der Durchbruch in deinem Leben. Im Grunde genommen ist es so, die größte nur denkbare Veränderung hat in deinem Leben bei deiner Umkehr zu Gott stattgefunden. An dem Punkt, wo du aufgebrochen bist, an dem Punkt, wo Christus in deinem Leben eingezogen ist, der Geist Gottes die Wiedergeburt bewirkt hat. Es ist halt die Frage, ob wir das immer noch vor Augen haben. Weil das ist ja vielleicht auch schon lange her. Ne? Bei mir sind das jetzt schon mal 43 Jahre, meine Entscheidung für Jesus in Ahrweiler, in einer Teestube. Und dann kommt einer auf mich zu, der hieß Markus, das ist ein guter Orgelbauer. Norbert, möchtest du nicht dein Leben Jesus anvertrauen? Und ich habe ihm gesagt, ja, das könnte ich tun. Ist das nicht spannend, wie ernst Gott das nimmt? Ja, ich habe nicht begriffen, was Sünde ist. Ich habe so gut wie gar nichts begriffen. Ich habe nur gespürt, es ist richtig. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe. Neues ist geworden, ne? Neues, Ginomai steht hier. Ginomai im griechischen Text, Neues ist geworden, nämlich geschaffen aus dem Nichts. Wenn Gott etwas Neues schaffen tut, dann schafft er immer aus dem Nichts heraus. Auch die Schöpfung ganz am Anfang aus dem Nichts heraus. In Jesus zu sein bedeutet demnach, das Alte, das Ursprüngliche, das vorherige Leben hat aufgehört. Dazu gehören alle Verurteilungen, alle Vorurteile dir gegenüber, alle Prägungen, Lügen und Festlegungen. Das hat in Christus keine Bedeutung. Es mag sein, dass es für dich Bedeutung hat, aber in Christus hat es keine Bedeutung. Wir sind eine neue Kreatur. Das alte Leben ist endgültig und unwiderruflich vorbei. Ne, wie war das noch in Römer 8? Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Es ist vorbei, auch wenn die Vergangenheit ihre Spuren, ihre Verletzungen, ihre Erinnerungen, vielleicht auch Traumata in deinem Herzen hinterlassen hat. Wir haben alle unsere Spuren, nicht wahr? Alle unsere Spuren. Manchmal kommen so abstruse Gedanken im Kopf, da erinnere ich mich an irgendetwas, was nicht lange nach meiner Geburt passiert ist. Ganz spannend, ne? So, dann kommt, pups, ploppt da was hoch und dann ist es wieder weg. Und dann kommen Erinnerungen. Und je älter wir werden, desto mehr erinnern wir uns an Dinge, die früher gewesen sind. Du brauchst aber dieser Vergangenheit keinen Platz in deinem Herzen einräumen. Keiner darf dich auf deine Vergangenheit, auf deine Schuld oder auf dein Versagen hin festlegen. Und das ist wichtig. Niemand hat das Recht, zu mir hinzugehen und zu sagen, Norbert, früher warst du aber so. Wenn uns in Christus vergeben ist, wo ist dann die Sünde? Wo schwimmt die rum? Im äußersten Meer, ne? Da, wo es am kältesten ist, am tiefsten, da schwimme ich nicht mehr runter. Doch Menschen, die unversöhnt, vielleicht auch ohne Christus leben, die unerlöst und verbittert leben, das sind auch Menschen, die der Vergangenheit immer noch einen großen Platz in ihrem Leben einräumen. Vor einigen Tagen hat mir meine Frau einen ganz interessanten Satz gezeigt. Wir tauschen uns ja immer ein bisschen aus über Psychologie und Psychotherapie und also diese Dinge. Dann hat sie einen Satz gelesen, also nur ist ein pauschaler Satz, ihr könnt euch auch sofort drüber ärgern, aber ist ja mal egal. Die Depression schaut in die Vergangenheit, die Angst schaut in die Zukunft. Die Depression schaut in die Vergangenheit, also sehr viele mit Schuldgefühl und all diese Dinge, was früher gewesen ist, hätte ich doch damals was anders gemacht, hätte ich mich doch so oder so entschieden. Und die Angst schaut in die Zukunft, was kommt da noch, wie wird sich Trump verhalten, wie wird sich der verhalten, wann kommt Jesus wieder? Jetzt sag mir doch mal, liebe Geschwister, wo findet denn das eigentliche Leben statt? Im Jetzt. Im Jetzt, in diesem Augenblick. Da, wo Gott sagt, ich bin da. Nur mal so am Rande, ne, dass wir das mal so ein bisschen verstehen, weil manchmal laufen wir vor dem eigentlichen Leben weg. Das existiert gar nicht, weil wir entweder den einen Blick haben oder den anderen Blick. Gestern hatten meine Frau und ich Hochzeitstag, saßen oben in der Berghütte und der Zwiebelrostbraten, der war so wahnsinnig köstlich und dann konnte ich jeden Bissen im Hier und Jetzt genießen. Ja, also, wenn, bitte, Dieter, ja, sehr gut, der Herr segne euch, ja, ganz, ganz wunderbar, schön, also, was räumen wir in unserem Herzen, wem geben wir Platz, wem geben wir Gewalt und Macht? Wenn wir der Vergangenheit, wenn wir dem, was mal gewesen ist, was aber Christus vergeben hat, so viel Platz einräumen, dann führt es dazu, dass wir stehen bleiben. Die Bewegung, die Veränderung bleibt aus. Das Leben stirbt. Das Kaninchen sieht das Licht des herannahenden Autos, nämlich das Unheil, und bleibt hocken. Es sollte doch weghoppeln, oder? Also ich denke manchmal, wie kann man nur so dumm sein? Aber Menschen können genauso dumm sein. In Jesus bist du eine neue Kreatur. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Deine Schuld ist vergeben. Neues hat begonnen in dir, in deinem Herzen. Und dieses neue Leben hat Jesus Christus in dir aus dem Nichts herausgeschaffen. Halte das aus. In dir selbst gab es für dieses neue Leben keine Anknüpfungspunkte. Nichts. Oh, also, Mensch, wie kannst du sowas sagen, Norbert? Ja, ich habe so viel Gutes in meinem Leben getan und so viel gespendet und was weiß ich alles. Und trotzdem, ich behaupte, in dir gab es keine Anknüpfungspunkte, nichts Verwertbares, wo hätte Gott ansetzen können. Es ist Gottes absolut freies, souveränes Gnadengeschenk an dich. Und warum? Weil er dich liebt. Ganz einfach. Ich sehe dich, ich liebe dich, sagt Gott. Und dieses Neue, was er begonnen hat in dir, in deinem Herzen, das ist das, was wir Heiligung nennen. Ne? Dieser wunderbare Begriff der Heiligung. Es ist die Gestaltwerdung von Jesus Christus in deinem Leben. Ihm sollst du ähnlicher werden. Und Heiligung ist im Grunde genommen immer ein Aufbruch zur Veränderung. Heiligung kann gar nicht stehen bleiben. Das funktioniert nicht. Heiligung ist ein Weg der Reinigung, der Trennung, der Heilung, der Vergebung, der Befreiung, des Wachstums. Manchmal tut es weh. Also wenn ich erkennen muss, dass ich in bestimmten Punkten völlig daneben gelegen habe, das ist schon nicht einfach. Ich bin schon ein eitler Mensch, also ich will schon recht haben. Also, was symbolisiert die Wüstenwanderung? Zunächst mal kennzeichnet Wüste einen Ort der Anfechtung, einen Ort der Einsamkeit, einen Ort der Versuchung. Und viele von uns können sich ja noch an die Pandemie erinnern. Schon wieder einige Jahre vorbei, aber dieses Gefühl, diese Einsamkeit, die da war, diese Isolation. Die Wüste ist eine gottfeindliche Stätte, ein böser Ort, ein dämonischer Ort. Die Wüste ist aber auch ein Bild für Gottes Gerichtshandeln. Und überall dort, wo Gott nicht segnet, entsteht Wüste. Ist nachvollziehbar, ne? Überall dort, wo Gott nicht segnet, da entsteht Wüste. Auch wüste Herzen kann es ja geben. Und stell dich mal für einen kleinen Moment so eine Wüste vor. Sandsteine, Dornen, Hitze, Durst. Was gibt es noch in der Wüste? Kamele. Ja, also keine Ahnung, wer war schon mal in der Wüste von euch? Ne, so Wüste, so. Genau. Die Wüste symbolisiert unser irdisches Leben. Hier ist dein Alltag gemeint, mit all seinen Tücken, Herausforderungen. Wüste ist ein Ort der Prüfung. Ne, die Zahl 40 ist immer eine Zahl der Herausforderung und der Prüfung. Wenn wir an Israel denken oder an die Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste, die 40 Tage. Genau hier also in der Wüste, eben da, wo es drauf ankommt, gibt Gott seinem Volk Israel am Berg Sinai die Weisungen zum Leben. Nicht in einer Oase, ja, sondern mitten in der Wüste, da kommen die Weisungen Gottes zum Leben und Gott sagt, dein Leben soll gelingen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben gegen die Wand läufst. Das will Gott für dich. Und deswegen braucht die Gemeinschaft unter Menschen mit Gott immer auch Rahmenbedingungen, in denen es leben und gedeihen kann. Die Wanderung Israels durch die Wüste ist also, wie schon gesagt, ein Symbol, ein Ausdruck, ein Bild für das irdische Leben. Es ist ein Leben der Nachfolger, ein Leben der Wanderschaft. Also dann laufe ich an. Emanuel läuft bestimmt auch rum, ne, wenn er predigt. In Baling laufe ich. Das kommt drauf an. Je nachdem, was ich für ein Mikrofon habe, laufe ich auch ein bisschen mehr rum. Ist immer mit der Kamera ein bisschen doof, ne? Aber es geht schon. Ein Leben der Nachfolge, der Wanderschaft. Und dann spüren wir, dass dieses Leben nur dann gelingen kann, wenn ich abhängig bin. Abhängig. Wenn ich bereit bin, Kontrolle aufzugeben. Gott versorgt sein Volk in den 40 Jahren der Wanderung. Wir lesen das in 5. Mose 8. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und dich fürchtest. Das heißt, in der Wüste wird dein Vertrauen zu dem gefragt, der dich durch die Wüste führt. Gott führt dich in deinem Leben. Er hat dich nicht einfach so in die Wüste geschickt. Er führt dich durch die Wüste des Lebens. Und dann betet 400 Jahre später der König David, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und wie geht's weiter? Genau, dann kann ich mir die Nase putzen, ne? Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So, dann hat natürlich eine Wüstenwanderung auch ein Ziel. Für Israel war es das gelobte Land, das Land der Verheißung, und nur in der Abhängigkeit zu Gott führt der Weg ins gelobte Land. Und das gelobte Land, dieses goldene Jerusalem, ist ein Bild für das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Das ist dein Ziel. Also auch meins, ja. Das ist das, worauf biblische Hoffnung gründet. Und der Hoffnungsträger ist Jesus Christus und nur er allein. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel wachsen, ein Land, da gibt es Ölbäume und Honig. Hört sich alles gut an, ne? Wie spannend. Wir merken bei dieser Beschreibung, welche Analogien, also Ähnlichkeiten zwischen der Wüstenwanderung und der Jesus-Nachfolge zu sehen sind. Gehen wir zum Text 4. Mose 9, 23. Ihr habt schon fast zwei Drittel der Predigt überstanden. Denn nach des Herrn Befehl lagerten sie sich und nach dem Herrn Befehl brachen sie auf und beachteten so die Weisung des Herrn, wie er sie durch Mose geboten hatte. Schauen wir uns an, was Wüstenwanderung zunächst einmal bedeutet. Zunächst bedeutet eine Wanderung Veränderung. Wenn jemand von euch eine längere Wanderung gemacht hat, was spürt er manchmal danach? Muskelkater, Blasen an den Füßen. Ja, also wir spüren das, die Füße tun weh. Und das ist das Problem. Wenn wir uns bewegen, kann es sein, dass Schmerzen entstehen. Und darum haben wir in uns auch eine gewisse träge Masse zu bewegen. Wenn es darum geht, ob wir uns nun bewegen und Fahrrad fahren oder irgendwas anderes oder nicht. Weil wir auch wissen, ja, es kann anstrengend werden. Israel musste immer wieder aufs Neue loslassen, Abschied nehmen, neues Wagen, neues Land einnehmen, ungewohnte Lebensumstände in Kauf nehmen, was ja auch bedeutete, ich kann mein Leben nicht planen. Ich hatte vor 4 Tagen ein Rentengespräch, das erste Mal. Ja, so, also ich plane mein Leben. Wie geht der Spruch, der Mensch denkt? Der Herr lenkt, ja. Das kann ja auch alles Kokolores gewesen sein, ja. Es kann ja auch sein, dass der Herr Jesus vielleicht sich überlegt, naja, bevor der Norbert in Rente geht, komme ich mal erstmal wieder. Wäre das jetzt gut oder schlecht? Die Leute, denkt nach, ne? Denkt nach, es wäre doch das Allerbeste, was geschehen könnte. Ganz egal, wie viele Rentenpunkte jemand gesammelt hat. So, jetzt hatten sich die Israeliten an ihrem Lagerplatz gewöhnt, die Pfade zwischen den Zelten waren ausgetreten, jeden Morgen sah man die gleichen, nun schon vertrauten Berge, alles ging so einen gewohnten Gang, der Hahn gackerte und krähte, da war Sicherheit, Geborgenheit, Tradition. Merkt ihr, ne? Wir Menschen suchen ja auch danach, nach so einer gewissen Sicherheit, ne? So, und dann heißt es plötzlich wieder, brecht das Lager ab, brecht auf, geht los. Und jetzt kommt es, denn sonst werdet ihr ohne Gottes herrliche Gegenwart zurückbleiben. Denn sonst werdet ihr ohne Gottes herrliche Gegenwart zurückbleiben. Sonst werdet ihr nicht mehr im Segen Gottes stehen, denn Gott zieht weiter. Tschüss. Wie viele Menschen, wie viele Christen sind dort stehen geblieben, wo sie vielleicht hätten weitergehen sollen? Und Gott sei Dank kann Gott ja auf krummen Wegen gerade schreiben. Aber nur mal so der Gedanke, wie viele Christen trauen einer gesegneten Vergangenheit nach und realisieren nicht, dass Gott bildlich gesprochen schon längst weitergezogen ist. Das gilt übrigens auch für uns als Gemeinden. Wir haben nicht mehr den gleichen Zeitgeist wie vor 30 Jahren. Wir haben nicht mehr die gleichen gesellschaftlichen Probleme wie vor 40 Jahren. Wir stehen als Gemeinde Jesu permanent vor ganz neuen Herausforderungen. Das Leben mit Jesus ist also von ständiger Wanderschaft geprägt. Unser Zuhause ist im Himmel und nicht hier auf der Erde. Wir vergessen das jedoch von Zeit zu Zeit, und der Grund dafür liegt in der Angst vor der Veränderung. Gerade in unsicheren Zeiten sträubt sich im Menschen alles, aber auch wirklich alles gegen Veränderung. Selbst wenn es bedeutet, dass Menschen an negativen Dingen festhalten, vielleicht sogar an dysfunktionalen Dingen festhalten. Die Angst vor der Veränderung, auch im geistlichen Wachstum, ist aber auch, jetzt hört genau zu, oftmals eine Angst vor dem eigenen Offenbarwerden. Niemand lässt sich doch gerne in die Karten schauen, oder? Weiß ich, wer von euch ab und zu Karten spielt, so Rommi oder irgend sowas in der Richtung. Ja, also was darf man nicht? Man darf doch nicht in die Karten des anderen schauen, oder? So. Jetzt will aber Gott in deine Karten hineinschauen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn da heranlassen. Denn wenn wir Gott nicht an uns heranlassen, dann versäumen wir das Gute, das er für uns will. Dass er das Beste will für dein Leben, auch wenn du sein Handeln an dir nicht verstehst. So, wenn du in deine Biografie mal so schaust, wirst du ja auch merken, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die du nicht verstehst. Ja, wieso? Ich habe doch Bibel gelesen, ich bin nicht bei Rot über die Ampel gefahren, ich bin doch immer ganz lieb und freundlich. Wieso könntest du nicht mich einfach so linear weiter segnen? Also an welchem Punkt stehst du, ne? Wovor hast du Angst? Wo würdest du lieber davonlaufen, als Gott in die Arme laufen? Wo würdest du lieber davonlaufen, als Gott in die Arme laufen? Oder was würdest du tun, wenn Gott sich entscheidet, dich mit dir selbst zu konfrontieren, damit du menschlich reifer werden kannst, menschlich und geistlich? Also dass er den Norbert mit dem Norbert konfrontiert. Guck mal, Norbert, das bist du. Dann zucke ich so ein bisschen und denke, naja gut, ich habe eigentlich eine andere Sicht von mir. Vielleicht muss ich jetzt verstehen, wie du mich siehst, dass ich darin erkenne, dass er es gut mit mir meint. Heute Morgen will ich dir Mut machen, bei Gott immer und immer wieder die besten Absichten für sein Handeln an und mit dir zu sehen. Und warum? Weil Gott alleine gut ist. Und wenn Gott gut ist, können seine Absichten mit dir auch nur gut sein, oder? Mal rein logisch. Die Angst vor Veränderung ist letztendlich, wenn man es genau nimmt, ja auch eine Verweigerung Gott gegenüber. Herr, ich bleib jetzt hier hocken. Mein Zelt ist schön. Der Kühlschrank steht in der richtigen Ecke. Da ist ein kaltes Bier drin. Da bleib ich jetzt hocken. Die Angst vor Veränderung mündet schließlich in eine Gesetzlichkeit, die zum Beispiel in Kirchen und Gemeinden alle gottesdienstlichen Äußerungen regeln lässt. Ich finde es immer schön, wenn ich von euch Abläufe bekomme, dass da immer so Minutenzahlen dran stehen. Also ich bin tatsächlich heute Morgen 10 Minuten zu früh mit der Predigt angefangen. Das bedeutet, dass ich 10 Minuten länger predigen kann. Ja, also so die Wahrnehmung, die wir haben. Dass Gemeinde sich so verhält, dass Kirchen sich so verhalten, dass sie alles regeln, kontrollieren, reglementieren wollen. So hat sich aber Jesus, die Gemeinde Jesus, seine Gemeinde nicht vorgestellt. Wo ist denn da Raum für das Wirken des Heiligen Geistes? Ich bin ja so froh, dass in der Bibel steht, der Heilige Geist und wir wurden uns einig. Das heißt, wir haben ja noch eine Zwiesprache miteinander. Aber hat denn der Heilige Geist unter uns überhaupt die Chance, dass er sich mit uns einig werden kann? Also bei euch natürlich, aber ich rede mal so. Gemeinde ist immer auf dem Weg. Sie darf nicht erstarren in Formen, in Traditionen, aus Angst vor Veränderung. Gemeinde ist immer in dem Prozess der Erneuerung. Immer. Immer. Gemeinde ist immer auf Wanderschaft, auch wenn ihr hier dieses wunderbare Gebäude habt. Und letzten Sonntag habe ich über das wunderbare Gebäude in der Bahnhofstraße gepredigt. Ja, unser Ziel ist ja nicht, dass dieses Gebäude hier voll wird, oder? Sondern unser Ziel ist doch Christus. dass Menschen den Weg zu Jesus finden. Und das Ziel ist die Hochzeit des Bräutigams mit seiner Braut. Was will denn der Herr Jesus mit seiner Braut machen? Was macht er denn mit uns, mit der Braut? Wovon will er sie dann befreien? Oh ja, er möchte sie vor sich stellen ohne Runzeln, steht in der Bibel. Ohne Runzeln, ohne Flecken, ganz rein, ganz hübsch. Ich finde das so spannend, ja, dass eine Braut im Laufe der Jahre, bis Jesus wiederkommt, immer hübscher wird. Also natürlich, alle unsere Ehefrauen bleiben ihr Leben lang hübsch. Aber wir sagen doch oft, ne, so als Braut damals, ne, also wenn ich jetzt ein Hochzeitsbild von Uta anschaue, wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet. Mann, oh Mann, das war schon eine hübsche Braut hier. Ja, natürlich ist sie eine wunderhübsche Frau. Aber merkt ihr, wir werden älter. Ja, ich kriege meinen Bauch, habe meine Haare verloren und so weiter. Ich hatte ganz volles Haar. Ja, so. Und in der Bibel ist es anders, da wird die Braut immer hübscher, je näher Jesus wiederkommt. Ist das nicht toll? Das heißt, die Gemeinde Zellhausen wird immer hübscher, immer schöner. Jesus ruft uns heraus aus einem vermeintlich sicheren und vertrauten Ort. Er ruft dich auch aus der Komfortzone heraus. Gemeinden aus der Komfortzone heraus. Es braucht dein Loslassen, dein Aufgeben, deine Hingabe, damit Gott dich berühren und verändern kann. Und das ist immer eine Veränderung, die dich Christus ähnlicher macht. Deswegen bin ich noch nie ein Freund von theologischen, missionarischen oder anderen Konzepten gewesen. Ich bin immer nur ein Freund von Jesus gewesen. Und wenn mich jemand fragt, was bist du eigentlich, was ist eigentlich so deine theologische Ausrichtung, kann ich sagen, ja, ich bin konservativ, aber dann sage ich als nächstes Christus. Nur so am Rande. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man Salz? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, also eine Haube drüber, sondern auf einem Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist unsere Berufung. Wie auch immer das geschieht in Zellhausen anders wie in der Bahnhofstraße. Aber es zu entdecken ist so wichtig. Und dann ist es so, wenn wir tatsächlich mal an einem Punkt sind, wo wir geistlich erstarren, weil wir nicht aufbrechen wollen, das ist das, was die Bibel mit folgenden Sätzen definiert. Nämlich, du hast die erste Liebe verlassen. Was war das für ein Sendschreiben? Ephesus. Und du bist weder warm noch kalt. Laodicea, ne? Also, es ist ganz wichtig, dass wir es verstehen, ganz wichtig, dass wir bereit sind, uns auf dem Weg zu machen. Die Gründe für die Angst vor der Veränderung sind vielschichtig, aber sie haben immer eines gemeinsam. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Es geht dabei immer um Dinge, die nicht bewältigt, aufgegeben, versöhnt, vergeben oder gefolgt worden sind. Es geht dabei immer um Dinge, die nicht bewältigt, aufgegeben, versöhnt, vergeben oder gefolgt worden sind. Das sind die Dinge. Das sind die Dinge, die uns hindern. Wenn ich sage, nö, mit mir nicht. Ja, da muss der Bruder schon kommen oder die Schwester. Oder der muss so die Bibel verstehen, wie ich sie verstehe. Dabei ist Jesus Christus der Heiland und der gute Arzt und der Helfer. Er hat am Kreuz für alle Angst, für alle Enttäuschung, für alles Versagen, für alle Krankheit, für alle Schuld mit seinem Leben bezahlt. Dann atmen wir auf, nicht wahr? Wenn alles vorbei ist, das Blut des Lammes reinigt uns von aller Schuld. Ich wünsche euch das. Ich wünsche euch als Gemeinde die innere Bereitschaft, loszumarschieren, wenn die Wolke nach oben geht. Ich wünsche euch ein Gespür dafür, wo die Wolke nach oben geht, wo der Herr mit euch weitergehen möchte. Es geht nicht immer um, alles muss anders werden, sondern es geht immer darum, dass wir ein Ohr haben für das Wirken des Geistes. Deswegen, weil der Heilige Geist ein Gentleman ist, müssen wir vor nichts Angst haben. Und das ist das, was ich euch wünsche. Was lernen wir aus der Geschichte? Ganz kurz. Gott ist unter uns in Christus. Er ist gegenwärtig. Er ist immer gegenwärtig. Das betrifft dein Leben und das Leben der Gemeinde. Heute Morgen ist hier Reich Gottes. Zweitens, Nachfolge Jesu bedeutet Wanderschaft. Also, guck mal nach richtigen Wanderschuhen. Guck mal, ob die noch passen. Guck mal, dass du auch dazu bereit bist. Es steht ja in der Waffenrüstung, wir haben Schuhe bekommen, dass wir das Evangelium verkündigen. Und die Schuhe, die uns der Geist Gottes gibt, passen. Und dazu möchte ich euch einladen, frei nach den Worten von Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und vorne ist der Siegespreis, nicht wahr? Das wünsche ich euch. Amen.